Ja, ich habe schon vor, als wir gestern uns zusammengesetzt hatten und überlegt haben, wie wir jetzt so die Predigten diese Woche verteilen, und wir werden so das ein bisschen abwechselnd machen. Ihr werdet hier einen bunten Strauß verschiedener Prediger hören. Morgen wird der Ted uns abends das Wort bringen, am Donnerstag wird Peter uns ein Wort bringen, am Freitag Mathis und Peter, also. Wir werden rundum von allen Seiten das Wort bekommen, und der Ray ist auch noch da morgen und morgen, genau, morgen Vormittag wird er uns auch noch mal sicherlich aus Hebräer stärken. Ja, und da hatte ich gestern schon auf dem Herzen, mit euch einen Text durchzugehen, und während ich mich da so ein bisschen gestern schon drauf vorbereitet habe, heute habe ich zwischendurch immer gedacht, ja, ist das wirklich das Richtige? Ist das nicht, ja, sollten wir nicht lieber was Praktisches, irgendwie sowas Handfestes irgendwie. Aber irgendwie bin ich dran hängen geblieben. Und deswegen wollen wir das auch lesen, weil es geht darum, es geht um Jesus. Es geht auf ihn zu sehen. Und ich denke, es ist nichts wichtiger, als dass wir Jesus in den Fokus nehmen. In unserem Leben, in unserer Zeit, in der wir leben. Nichts ist wichtiger, als auf Jesus zu schauen. Und so wird es uns auch im Hebräerbrief gesagt, Kapitel 12. Schaut auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schaut auf zu ihm. Und ich möchte mit euch einen Text aus den Propheten anschauen, aber bevor wir da reingehen, lass uns mal im ersten Petrusbrief lesen, Kapitel 1. Und ich lese hier einfach ruhig den Zusammenhang und werde da gar nicht viel zu sagen. Lasst es euch auf der Zunge zergehen, nehmt es in eure Herzen auf, das, was Petrus sagt. Das sollte unser Herz sein. Und wenn ich den ersten Petrusbrief lese, dann denke ich immer, Mann, das ist so toll. Genauso wie Ray uns aus dem Philipperbrief vorgelesen hat, wie erstaunlich ist es, diese Freude zu sehen in Paulus, mittendrin im Gefängnis. Oder? Diese Freiheit, diese Zufriedenheit, diese völlige Unabhängigkeit von den Dingen, von den Umständen, in der totalen Ergriffenheit, Abhängigkeit und Ergriffenheit von Jesus. Und das sieht man auch bei Petrus im ersten Petrusbrief. Er schreibt an Geschwister, die in Verfolgung leben. Und er schreibt es nicht als jemand, der keine Ahnung davon hat, sondern er hat das alles selbst durchlebt und durchlitten. Und er hat so viel gelernt durch den Heiligen Geist. Und er war am Anfang ein Totalversager, wenn es um Verfolgung ging. Aber Gottes Geist hat aus ihm das gemacht, was er dann war. Ein mutiger Bekenner der Wahrheit Gottes, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Angriffe, trotz aller Verfolgung, trotz aller Bedrängnis. Das, was er den Geschwistern und uns, dem ganzen Leib Christi und besonders den bedrängten Geschwistern nahelegt, nämlich, dass wir uns freuen sollen mittendrin in Verfolgung, dass wir es als Ehre betrachten sollen. Das hat er selbst so praktiziert. Apostelgeschichte 5 beschreibt uns das. Oder in den ersten Kapiteln wird uns beschrieben, wie die Verfolgung eingesetzt hat. Wie sie geschlagen wurden. Wie sie fertig gemacht wurden von den hohen Priestern, von den führenden Priestern. Und wie sie dann nach Hause gegangen sind und gejubelt haben. Sich gefreut haben. Warum? Weil sie würdig gewesen waren, für den Namen Christi Schmach zu leiden. Dass sie nicht wegen ihrer eigenen Sünde gelitten haben, okay? Wir leiden viel zu oft wegen unserer eigenen Dummheiten. Aber Petrus hat das erlebt, dieses reine Leiden, was Christus, so wie Christus gelitten hat, ohne Sünde, ohne Schuld, um der Wahrheit willen, um der Gerechtigkeit willen. Diese Seligkeit, die Jesus versprochen hat, ja, er hat sie erlebt, er hat sie geschmeckt. Und das ist das, was er den Geschwistern weitergegeben hat und weitergibt. Und dieser Brief, wie gesagt, der ist so voller Freude. Warum? Weil Petrus im Leiden Christus erkannt hat. in einer tiefen Art und Weise, das ihn total erfüllt hat. Deswegen sollten wir uns nicht schrecken lassen von Bedrängnissen, die vielleicht in unserem Leben schon sind oder die vielleicht auf uns zukommen. Sondern wir sollten eher sagen, wow, das ist eine Chance. Die Zeit der Bedrängnis ist eine Chance, Jesus noch tiefer kennenzulernen, noch tiefer in die Liebesbeziehung mit ihm einzutreten, noch mehr von dem zu erleben und erfahren, wovon Petrus und Paulus auch sprechen. Und Petrus spricht, wie gesagt, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, und ich lese einfach mal die ganzen Verse hier ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr die Kraft Gottes, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Einfach durch das Vertrauen in Christus. Nicht dadurch, dass wir irgendwelche Vorkehrungen treffen. Es gab mal so eine Zeit, gerade so in den letzten, weiß ich, war das letztes oder vorletztes Jahr, war das, da ging so ein Hype auch so ein bisschen durch die Christenheit. Ja, Jesus kommt jetzt wieder und Endzeitstimmung und was weiß ich. Und das Weltökonomiesystem bricht zusammen. Auch das haben wir immer noch vor Augen. Das ist vielleicht immer noch realer, als es jemals war. Das ganze Kartenhaus, Ray hat davon gesprochen, dass zusammenkrachen wird. Und manche Christen, die machen völlig was Idiotisches. Sie tun nämlich Folgendes, sie machen Hamsterkäufe. Sie sagen, oh, wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen Essen einlagern, ne? Und die sind dann, sie erklären das dann folgendermaßen, sie sagen, das machen wir nicht hauptsächlich für uns, das machen wir auch für andere. Wir wollen dann auch anderen dienen in diesen Notzeiten. Sehr ehrenwert. Aber es zielt an dem Eigentlichen vorbei. Wir werden durch Glauben bewahrt. Durch Vertrauen. Vertrauen in den Herrn. Vertraut ihm. Er ist allen Vertrauens wert. Er ist der Treue. Wir werden durch Glauben bewahrt. In der Kraft Gottes, nicht in der eigenen Kraft. Oder Leute legen ihr Geld in Gold an oder irgend so ein bescheuerter Kram. Lass uns das nicht tun, lass uns da nicht drauf reinfallen oder uns da reinziehen lassen. Wir sind Himmelsbürger, wir müssen nicht für die Dinge dieser Welt irgendwelche Vorkehrungen treffen. Wir werden durch Glauben bewahrt zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Wir warten darauf. Wir freuen uns darauf. Ja, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Dieses Jubeln ist nicht ein Oh yeah, Party. So, ne? Sondern das ist ein ganz anderer Jubel. Das ist ein Jubel, der durchaus mit Tränen vermischt ist. Es ist ein Jubel, der dann entsteht, wenn wir so völlig eingenommen sind von dem, was Christus getan hat für uns, von seiner Liebe. Und wenn wir so völlig eingenommen sind von dem, was er tun wird in der Zukunft. Deswegen sagt Jesus, glückselig die Leidenden, denn sie werden getröstet werden. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, unser Glaube soll sich bewähren. Es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es soll sich bewahrheiten. Und das ist nicht unbedingt etwas, was du machst, was ich mache, was wir selbst machen, sondern es ist Gott, der das tut. Er führt uns durch Prüfungen hindurch. Er lässt Prüfungen und Versuchungen zu, damit unser Glaube sich bewahrheitet, damit du selbst merkst, damit wir selbst merken, welche Kraft Gott eigentlich hat, wie groß und herrlich er ist und wie wahr doch sein Wort und seine Verheißungen sind. Und dadurch entsteht Glaubenskraft. Wenn ich durch Prüfungen hindurchgehe und merke, Gott hält mich. Er ist der Treue, er hält sein Versprechen. Er lässt mich nicht im Stich. Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also es gab Propheten, die von Gott Weissagung empfangen haben, nämlich über die Rettung der Seelen. Über diese wunderbare Rettung, dieses wunderbare Heil, was Christus uns gebracht hat. Propheten haben darüber geweissagt. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Also, wie ist es unseren Brüdern und Schwestern damals ergangen, die prophezeit haben, die Brüder, die Propheten, sie haben, das steht hier, den Geist Christi in sich gehabt. Das finde ich eine ganz spannende Formulierung. Der Geist Jesu Christi war in den Propheten. Und dieser Geist hat hingedeutet darauf, dass eine Zeit kommen wird, wo Christus kommen wird und wo er leiden wird und wo er verherrlicht wird danach. Und wo finden wir das auf so wunderbare Weise bezeugt? In Propheten Jesaja, da werden wir uns gleich hinwenden. Ich möchte aber nochmal daran festhalten, es war der Geist Christi, der in ihnen war und der ihnen das gezeigt hat, bezeugt hat. Somit waren die Geschwister im Alten Testament, und manchmal überlegen wir, sind sie denn Geschwister, ne? Die haben doch Jesus noch nicht gekannt, die haben doch noch nicht die volle Vergebung ihrer Sünden empfangen im Kreuz. Doch, sie haben es im Voraus empfangen. Sie haben ihren Glauben schon darauf gesetzt, weil der Geist Christi in ihnen war und ihnen das bezeugt hat. Dieses Opfer wird kommen. Der ganze Opferritus im Alten Testament ist eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat in Christus. Und dann steht in Vers 12, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Wenn du manchmal sagst, okay, dieses Alte Testament und oh, das ist alles so schwierig zu verstehen und das ist so oll und das, ah, was soll das, ne? Hier steht, Gott hat ihnen das offenbart. Warum? Um uns zu dienen. Gott will uns dienen durch das Wort der Propheten. Sie dienten uns im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündet haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Also auch die Verkündiger des Evangeliums. Petrus spricht von sich selbst und von seinen Brüdern und Geschwistern. Er spricht von Paulus. Der Heilige Geist, der Geist Christi, es ist derselbe Geist, der in den Propheten war. Er ist wirksam in den Verkündigern des Evangeliums und bringt dieselbe Botschaft. Und warum dient uns das? Es dient uns, weil wir sehen können, es ist derselbe Geist, der vor Jahrhunderten gewirkt hat. Und er hat es vorbereitet. Gott hat es vorausgesagt. Und er schenkt uns ein wunderbares Bild von Christus im Alten Testament, wo er noch lange nicht da war. Und wo er doch da war. Wo sein Geist da war. Wo er teilweise sogar Na, im Alten Testament gibt es bestimmte Stellen, wo man durchaus sagen kann, dass Christus tatsächlich irgendwie offenbart worden ist. Und hier in diesen Stellen des Propheten Jesaja finden wir das auf besondere Weise. Und ich möchte nur ein paar Verse aus dem Jesaja Kapitel 49 mit euch lesen. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was einerseits wollen wir uns Christus anschauen und andererseits aber uns auch herausfordern lassen. Denn dieser Geist Christi, Christus, der uns hier vor Augen geführt wird, dieser Geist, er ist in Jesaja wirksam, er ist in Paulus wirksam und Petrus, er ist aber auch in dir und mir wirksam, wenn wir Kinder des lebendigen Gottes sind. Denn er hat seinen Geist ausgesandt und will ihn ausgießen auf uns, damit auch wir in demselben Geist wirken. So, lasst uns das lesen und diese verschiedenen Ebenen bedenken. Jesaja 49, Vers 1. Es geht los. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Wir denken immer, wir sind ja keine Fremden, ne? Wir sind ja, jetzt wird's schon schwierig, ne? Wir haben ja zwei verschiedene Nationen unter uns sitzen oder vielleicht sogar noch mehr, aber mindestens zwei, sagen wir es mal so. Da sind die Deutschen und da sind die Schweizer. Und wenn die Deutschen in die Schweiz kommen, dann schreien die Schweizer, ne? Wir haben es mit hier Überfremdung zu tun. Die Deutschen müssen raus. Und dann sagen wir sind doch keine Fremden. Wir sind doch Deutsche. Ihr merkt, das ist, ne? Das ist wie dieser alte Witz, ein Musikerwitz, aber den verstehe ich nicht, den lasse ich jetzt weg. Der Dirigent den Bratscher, ne? Was ist denn die Subdominante von F-Dur. Und dann sagt er, warte, wieso? F-Dur ist doch die Subdominante. Aber das verstehen nur die Musiker unter euch. Wer es wissen will, den kann ich es hinterher erklären. Also, wir leben manchmal in so Selbstverständlichkeiten, okay? Wir denken, ich bin doch nicht fremd. Ich kenne mich ja. Und das Volk, in dem ich lebe, das kenne ich doch. Die anderen sind die Fremden. Immer sind die anderen die Fremden. Aber Gottes Wort spricht aus Gottes Perspektive. Und manchmal denke ich auch, Gott ist ein Deutscher. Ja, er redet doch Deutsch. Ich mache meine Bibel auf, da stehen deutsche Worte. Oder? Ja, aber ist doch so. Tief in unserer Seele ist das so, dass wir das so denken. Aber er spricht hier zu uns und sagt zu uns, ihr fernen Inseln, ihr Enden der Erde, ihr Völkerschaften weit weg, wir sind Hinterwäldler. Wir sind irgendwo ganz tief im germanischen Urwald zu Hause. Und Gott hat uns gnädigerweise eine Botschaft zugesandt, ganz weit draußen. Na, oder in die tiefen Sphären der schweizerischen Alpen da hinein, in diese Täler, diese verwinkelten da, ne? Wo sonst keiner hinkommt. Auch da ruft Gott hin und sagt, hört auf mich. Und das Interessante ist, wer ist denn ich hier? Und das ist eigentlich, bleibt die ganze Zeit offen, wer dieser Ich ist. Es ist nicht Gott, es ist nicht Jahwe. Das Ich ist hier der Knecht Jahwes. Der Knecht Jahwes. Und jemand wie der Äthiopier, der seine Jesaja-Schriftrolle gekauft hat, ne, in Jerusalem und auf dem Weg nach Hause ist und Jesaja liest und denkt, ich verstehe hier gar nichts. Wer ist denn das hier? Was soll denn das jetzt? Und da kommt dieser wunderbare Philippus, ja komm mal her, du scheinst was davon zu verstehen. Erklär mir das mal. Von wem spricht denn der Prophet hier? Von sich oder von jemand anders? Und wenn ich hier das Ich lese, im ersten Moment denke ich, ja, das ist anscheinend Jesaja. Er war doch auch ein Knecht des Herrn. Und was sagt Petrus? Er sagt, der Geist Christi war in Jesaja. Ja, und Jesaja spricht von sich selbst in diesem Wort. Denn auch sein Wort, wenn wir das lesen hier, seine Botschaft geht tatsächlich aus zu allen Nationen. Wir lesen es jetzt hier, wir Hinterwäldler. Der Geist Christi war in ihm. So stimmt das, ja, er spricht von sich selber. Aber in viel größerem Maße sehen wir diese folgenden Verse, erfüllt in Jesus Christus. Es ist Jesus, der hier spricht, das ist doch klar. Es ist Gott selbst. Und in besonderer Weise sein Sohn. Hier ist sozusagen sogar ein Zwiegespräch zwischen dem Knecht des Herrn und Gott. Also zwischen Vater und Sohn. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften. Dieses hört, finde ich nochmal wichtig, Geschwister. Denn uns wird gesagt, in 1. Samuel 15, wer es notieren will, Vers 22, sagt Samuel, der Prophet, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern oder Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen oder hören ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Und hier werden dieselben Worte benutzt, wie Jesaja sie hier benutzt. Also hören heißt nicht nur zuhören, sondern es heißt darauf achten, aufmerksam sein und es tun, gehorchen. Das gehört zusammen. Und Gott sagt, das ist mir wohlgefällig. Das ist das, wonach ich Ausschau halte, wonach ich mich sehne. Ich will nicht, dass du irgendwas für mich machst. Dass du irgendwie Geld und Zeit opferst und irgendwie, was weiß ich. Was sagt Paulus? Selbst wenn ich mein Leben gebe und hätte die Liebe nicht, dann wäre das nichts. Du kannst alles Mögliche für Gott tun, für Jesus tun. Und du bist haarscharf am Willen Gottes vorbei. Was sagt Jesus? Da werden viele kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen großartige Dinge getan. Ja, und sie haben großartige Dinge getan. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Sie haben Menschen geheilt. Sie haben... Aber Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Es geht nicht darum, was du alles für Jesus tust, sondern dass du hörst, was er von dir möchte. Darum geht's. Und dass du das tust, was er von dir möchte. Und das sind manchmal vielleicht nicht die großartigen Dinge, die du gerne machen würdest für Jesus. Vielleicht sind das nur ganz kleine Dinge. Vielleicht möchtest du vieles schaffen, vieles machen, vieles tun. Und Jesus sagt, nein, ich möchte, dass du dich hinsetzt und betest. Ich möchte, dass du dich hinsetzt und wartest. Hört, achtet auf das, was Gott euch sagt. Das ist das Entscheidende. Darin besteht unsere lebendige Beziehung zu Jesus und daran zeigt sich auch, ob wir wirklich mit ihm leben. Oder ob wir einfach nur irgendeinem ominösen Gott, ne, irgendeinem Prinzip, irgendeiner Lehre jetzt folgen. Nein, wir leben mit Christus und wir hören seine Stimme. Was sagt Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist die lebendige Beziehung, in der wir als Kinder Gottes stehen. Hört auf mich, ihr Inseln, also auch ihr Hinterwäldler, ihr sollt hören. Euch will ich in diese Beziehung hineinziehen. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Ich habe hier mir ganz viele Verse aufgeschrieben. Und mach das mal, forsch da mal nach, wie sich diese ganzen Prophezeiungen im Leben von Jesus erfüllt haben. Das ist klasse. Ich sage euch nur die Stellen hier. Matthäus 1, Vers 20 bis 22 und Lukas 1 könnt ihr das lesen. Na, von Mutterleib an ist er berufen und sein Name wurde genannt. Na, als das Baby da war, hat Gott durch den Engel Maria und Josef unabhängig voneinander gesagt, dieser Junge soll Jesus heißen. Und das ist ja nicht nur sein Name, sondern sein Auftrag, seine Berufung, die darin mit beinhaltet ist. Dann steht hier, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Ich denke an Offenbarung, die Erscheinung Christi mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert aus seinem Mund kommt es heraus. Offenbarung 1, Vers 16 zum Beispiel steht es und 19, 15 auch. Er hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Finde ich auch interessanten Gedanken, denn Jesus hat oft gesagt, rede nicht drüber. Er war ein verborgener Christus. Er ist gekommen und war versteckt, verborgen. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Er sprach zu mir, mein Knecht bist du, das erinnert mich so ein bisschen an die Taufe, wo der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Diese Zusage, die der Vater dem Sohn gibt. Auch hier so eine Zusage. Und jetzt kommt hier dieses ominöse Israel. Der Knecht wird Israel genannt. Und die Israeliten, die Juden heutzutage, sie deuten deswegen viele Stellen im Jesaja dahingehend, dass dieser Knecht gar nicht eine Einzelperson ist, sondern das Volk der Juden. Dass mit diesem Knecht gar nicht ein Einzelner gemeint ist, sondern damit sind die Juden gemeint. So versuchen sie auch Jesaja 53 wegzuerklären, wo so deutlich vom Opfertod Jesu die Rede ist, von seinem Sterben für die Sünde des Volkes. Sie wollen nicht darauf hören und sagen, naja, mit dem Knecht Gottes ist ja das Volk Israel gemeint und nicht eine Einzelperson. An bestimmten Stellen hier in diesen Kapiteln von Jesaja ist das tatsächlich so, dass Gott das Volk Israel, die Gläubigen, als seinen Knecht anspricht, in Einzahl. Aber an diesen Stellen hier, wie zum Beispiel Jesaja 49 und Jesaja 53, ist ganz deutlich, dass es um eine Einzelperson geht, weil es diese Einzelperson einen Auftrag für das ganze Volk Israel hat. Und das funktioniert nicht, dass sozusagen das ganze Volk sozusagen jetzt irgendwie was für das Volk tun soll. Also das ist irgendwie... passt nicht. Es ist eigentlich sehr deutlich, dass dieses Wort Israel an dieser Stelle symbolisch gemeint ist. Dass Gott meint, du bist der Gotteskämpfer. Du bist Israel in Wahrheit, in Erfüllung. Das ist das, was wir bei Jakob gesehen haben. Seine neue Identität in Christus ist nicht mehr Jakob, derjenige, der das Schlitzohr, der alle hinters Ohr geführt hat, sondern der Kämpfer Gottes. Das ist Israel. An dem ich mich verherrlichen werde. Und das ist doch, finden wir überall im Johannesevangelium, wo Jesus betet darum, Herr, Vater, verherrliche dich durch mich. Und Gott sagt, ja, ich habe meinen Namen verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Ich verherrliche mich durch dich. An dir. Und dann Vers 4. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Ich musste an Matthäus 27, Vers 46 denken, wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte, die einem vor Augen führen, wie finster es um Christus war. Wie er verlassen, Gott verlassen war in seinem Leiden und Sterben für uns. Und hier, in der Geist Christi offenbart es Jesaja. Ich habe gedacht, das ist alles umsonst, das ist alles Vergebnis. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und davon spricht Hebräer 12, Vers 2, dass Christus, wir sollen auf Christus schauen, aber Christus hat auf das Ziel geschaut, auf die Rettung und deswegen hat er die Schmach erduldet. Wir sehen in dem Weg nach Jerusalem, spricht er immer wieder von seinem Leiden und Sterben und er sagt, aber am dritten Tage werde ich auferstehen. Er wusste darum. Und dennoch war es hart, es war schwer, es war furchtbar. Es war so, wie es Jesaja hier empfängt. Ich dachte, es ist vergebens. Es ist umsonst. Wisst ihr, Christus ist gestorben und alle haben sich von ihm abgewandt. Er hat nichts in seinem Sterben, nichts davon gesehen, was dieses Sterben bringen würde. Diejenigen, die er geliebt hat, für die er gelebt hat, denen er sich hingegeben hat, die haben ihn verlassen. Und er ist da gestorben, auf grausame, einsame Art und Weise, Gott verlassen und von den Menschen verlassen. So ist es ihm ergangen. Und dennoch hat er aufs Ziel geschaut und hat gesagt, ich halte durch. Ich ziehe das durch. Und ich werde auf den Lohn schauen. Was ist der Lohn bei Gott? Das sind all die Menschen, die er durch dieses Opfer gewinnen würde. All die Schätze, die er nach Hause bringt. Seine Braut. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Ja, das ist Christi Auftrag. Der Auftrag des Knechtes Herrn ist zuerst nicht uns Fremde, ja, nicht wir Fremde, sondern das Volk Gottes, sein Volk, möchte er zusammenbringen und zurück nach Hause bringen. Das Volk Israel, es geht gar nicht um uns Deutsche. Wir sind völlig in der Peripherie. Nein, der Augapfel Gottes ist Israel. Kommst du damit klar? Nicht so im Fokus von Gott zu stehen? Unsere Medien kommen damit nicht klar. Wir müssen natürlich im Fokus stehen. Wenn es um Deutschland geht, dann wird es groß aufgemacht. Wenn irgendwo anders was passiert, das ist so weiter hinten. Das war Gottes Auftrag und Jesu Auftrag. Und Jesus hat davon gesprochen. Matthäus 15, Vers 21 bis 28 steht diese schöne Geschichte, wie Jesus nach Tyrus gegangen ist und so einer Frau begegnet ist, eine Kanaaniterin, die eine Riesenlast hatte und zu ihm geschrien hat und gesagt, Herr, erbarme dich über meine Tochter. Und Jesus hat auf so eine ganz komische Art und Weise geantwortet. Wenn du das liest, dann denkst du, kenne ich Jesus wirklich? Irgendwie dachte ich, Jesus wäre anders drauf. Ich dachte, Jesus wäre ein Deutscher. Ein Kanaaniter. Jesus sagt, ich bin Jude. Und ich bin für die Juden gesandt worden. Ist nicht gut, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden zu geben. Boah, was für ein hartes Wort. Aber das ist das, was hier steht. Gott sagt, oder der Knecht des Herrn hier, der Geist Christi, sagt, nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Das ist mein Auftrag. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Da musste ich denken an, wie gesagt, diese Zusage Gottes, sei es bei der Taufe oder beim Berg der Verklärung, wo Gott sich bekennt zu Christus und sagt, du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Ehre, die Gott, der Vater, seinem Sohn gibt. Und dann natürlich noch die viel größere Ehre, als Christus von den Toten auferstanden ist und sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Geehrt vor allen. In der Offenbarung kannst du das so schön sehen, wie das Lamm Gottes verehrt wird. Ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Das spricht davon, wie der Geist Gottes, die Kraft Gottes aus der Höhe bei der Taufe Christi auf ihn gekommen ist und er in der Kraft des Geistes in die Wüste gezogen ist, gegen den Teufel, die Angriffe des Teufels abgewehrt hat, wie er dann durch Galiläa gezogen ist, in dieser Kraft Gottes Menschen geheilt und gepredigt hat. Ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Aha, dieser exklusive Auftrag, Jesu für das Volk Gottes, für Israel, zu wenig. Nee, ich will noch was obendrauf packen. Und das sind wir. Wir dürfen davon zehren, von diesem Plan Gottes noch überfließender, noch mehr. Ich will noch mehr, ich will sie alle. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Zum Licht der Nationen mache ich dich. Was sagt Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Johannes 8, Vers 12. Und dass er zum Heil für die Nationen wird, dass das Heil bis an die Enden der Erde reicht. Das findest du zum Beispiel in Matthäus 2, Vers 2. Da kommen nämlich aus der Ferne die Magier, um Jesus kennenzulernen. Und ja, sie sehen ihn und sind begeistert und werfen sich vor ihm nieder, beten ihn an. Damit fängt es schon an. Oder Simeon weissagt darüber, als er das kleine Jesus-Baby in der Hand hält, sagt er, du bist zum Licht der Nationen bestimmt. Nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die Nation. Lukas 2, Vers 32. Und dann weissagt Jesus selber darüber, ja, das Evangelium, es wird gepredigt werden auf der ganzen Welt. Und dann kommt das Ende. Markus 13, Vers 10. Und dann sendet er als der Auferstandene die Jünger aus und sagt, geht hin zu allen Völkern, zu allen Nationen und mache zu Jüngern alle Nationen. Matthäus 28, Vers 19. Und was sehen wir in Offenbarung 7, Vers 9? Da stehen vor dem Thron Gottes Menschen aus allen Stämmen, allen Völkern, allen Nationen, erlöst, gerettet, in weiße Leinwand eingehüllt. Ja, es sind auch ein paar Deutsche dabei. Und ein paar Schweizer. Ist das nicht wunderbar? Jesus ist als das Licht der Nationen gesandt worden vom Vater. Weil er gesagt hat, das reicht mir nicht, dass du nur, das nicht nur mein Volk, nein, alle Menschen sollen. Das ist dieser Gott, den wir lieben, oder? Der uns erlöst hat. Dieser Gott, der unser Rettergott ist, von dem im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk, dass Christus, er ist gekommen, um ein Licht zu sein, nicht nur für sein Volk, sondern für die ganze Welt. Und er ist gekommen, um dein Licht zu sein, um Licht in deinem Leben zu machen, um dich herauszureißen aus der Finsternis dieser Welt und in sein wunderbares Licht hineinzuversetzen. Dazu ist Christus gekommen. Er hat dich ins Licht geführt und jetzt lebst du im Licht, bist ein Kind des Lichts und wirst mit Christus in Ewigkeit im Himmel mit allen Völkern zusammen versammelt sein, um die Herrlichkeit Gottes zu genießen. Das Licht der Nation, das Heil der Welt, die Rettung der Welt, Christus. Und ich fand es sehr interessant in Vers 6, dieser Vers wird einmal zitiert im Neuen Testament. Und wisst ihr wo? In der Apostelgeschichte 13,47. Lass uns das einmal lesen. Und ich schließe dann auch bald hin. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Oha, oh ja, sorry. Ist schon spät. Apostelgeschichte 13, Vers 47. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Verse hier, an keiner Stelle im Neuen Testament wird es ausdrücklich zitiert auf Christus hin. Es wird an vielen verschiedenen Stellen angedeutet, dass diese Stelle auf Christus natürlich hindeutet und dass es eine Prophezeiung über Christus ist. Aber an dieser Stelle steht hier was ganz Interessantes. Vers 46. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig zu euch, und hier sagt er das zu den Juden in der Synagoge von Antiochia, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Warum muss das notwendig zu ihnen zuerst geredet? Weil Christus gekommen ist, um das Volk Israel zu sammeln. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Wisst ihr, es ist nicht Gott, der Menschen nicht in seinem Reich haben will, sondern Menschen sagen selbst, nö, kein Bock, will ich nicht. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Ich finde es interessant, dass Paulus und Barnabas dieses Wort ganz persönlich auf sich bezogen haben. Wir sind zum Licht der Nationen bestimmt, dass das Heil Gottes bis an die Ende der Erde reicht. Das ist nämlich das, was Christus zu uns gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Und so lies mal diese Verse im Kapitel 49, darauf bezogen auf den Christus, der in dir lebt. Sodass du weißt, ja, auch deine, du bist, ich gehe nur ganz schnell durch, auch du bist von Mutterleib an, hat Gott dich gesehen, das sagt uns Epheser. Wir sind auserwählt vor Anbeginn der Schöpfung. Christus hat dich gesehen, noch bevor du überhaupt da warst. Und als du im Mutterleib warst, hat er dich gesehen. Und er hat gesagt, den will ich dabei haben. Und nicht nur das, sondern ich will auch in ihn, meinen Geist hineinsenden, dass er mit Teil hat an dieser Mission, dass das Heil bis an die Enden der Erde reicht. Wir sind Teil davon. Christus lebt in uns. Und das noch bevor wir irgendwie Mama oder Papa gesagt haben. Auch uns hat er dieses Wort gegeben, was manchmal wie ein scharfes Schwert ist aus unserem Mund. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Leute mit dem Wort Gottes irgendwie fertig machen sollen oder das wie so ein Zaunfall anderen Leuten über die. Nein, aber wenn du das Wort Gottes sprichst und aussprichst, weitergibst, dann ist es tatsächlich etwas, was trennt. Fleisch und Geist wird getrennt. Und manchmal führt es dazu, dass Probleme entstehen. Ja, und wir sind verborgen, das sagt auch Gott über uns, seine Kinder. Noch ist es nicht offenbar, was wir sind, sondern es wird offenbar werden, was wir sein sind, nämlich die Kinder Gottes. Ja, und Gott hat uns erwählt, damit er sich an uns verherrlicht. Wir sind seine Knechte, wir sind seine Diener und er will sich an uns verherrlichen. Und manchmal ist es so, wie Jesaja das beschreibt, manchmal empfinden wir das auch, umsonst habe ich mich abgemüht. Aber lass uns dabei nicht stehen bleiben. Das ist das Empfinden, was wir haben, so wie Christus es auch hat. Aber wir wollen sehen, bei dem Herrn ist mein Recht und mein Lohn bei meinem Gott. Ich schaue auf die Zukunft. Es ist nicht umsonst. Und dann diese Sichtweise zu bekommen. Gott hat mich nicht nur dazu gesandt, Menschen aus meiner Umgebung zu Christus zu führen. Nein, es ist nicht genug, dass ich einfach nur meinen Geschwistern diene in der Gemeinde. Sondern er sendet mich zu den Nationen, er sendet mich zu den Fremden, er sendet mich zu den Inseln, zu den, Peter würde sagen, zu den Inselaffen. Nein, er sendet uns. Und Geschwister, lasst uns da echt den Geist Christi, der in uns ist, lasst uns den sprechen, lasst uns auf ihn hören. Hört auf mich, sagt er. Hört auf mich, ihr Inseln, ihr Völkerschaften in der Ferne. Hört auf mich. Lasst euch senden, lasst euch von diesem selben Geist leiten. lebt in diesem selben Geist. Der Geist Christi, der Geist des Lichtes der Welt, lebt in dir und in mir. Und er will leuchten, er will strahlen hinaus zu anderen Menschen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was so tief ist, so weit, so unausschöpflich, Herr. Wir danken dir für dieses Wunder der Prophezeiung. Wir lesen das hier alles in einem Buch, aber das ist nicht selbstverständlich. Da liegen hunderte von Jahren dazwischen. Herr, dein Geist hat das so wunderbar zusammengefügt, Herr. Das ist ein Zeugnis, wie deine Prophezeiungen eingetroffen sind. Der Geist Christi ist derselbe in Jesaja, in Christus, in Paulus und in uns, Herr. Und wir danken dir für die Jünger, die diesen Geist empfangen haben und gehorsam waren und gegangen sind bis ans Ende der Erde, bis nach Deutschland, bis in die Schweiz hinein, bis zu den britischen Inseln, Jesus. Wir danken dir für diese Gnade. Und wir bitten dich, dass du uns ergreifst, Herr, dass wir uns auch gebrauchen lassen. Herr, du hast einen Auftrag für uns. Und dieser Auftrag ist unbeschreiblich groß. Herr, lass uns mutig sein und dir vertrauen. Denn wir sind schwach, wir sind eine kleine Schar, wir können noch nichts bewegen. Aber die 12, die konnten auch nichts bewegen. Es waren auch nur so ein paar Hansels. Jesus, bitte wirke du das in uns, dass wir mutig dir vertrauen und auf dich hören und uns gebrauchen lassen, Herr. Damit dein Licht leuchtet, damit dein Licht strahlt zu allen Menschen hin. Amen.